Ihr Lieben, ich möchte auch euch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen, alle Gemeindeglieder der Adventgemeinde Bamberg, alle Gäste, die heute da sind. Und ich möchte heute ganz, ganz besonders drei kleine Kinder begrüßen, Isabel, Dario und Edward, denn dieser Gottesdienst ist ganz besonders für euch gemacht, organisiert, vorbereitet. Und wenn heute auch hier keiner außer euch wäre, würden wir trotzdem das machen, was wir heute machen. Also, es ist für euch. Und wenn ihr mal dazwischen weint oder wenn wir mal die Zeit überziehen und uns nicht an eure Zeitvorstellungen halten, dürft ihr auch gerne zwischendurch mal kurz weinen. Und wir als Erwachsene nehmen das als Lob an Gott wahr und lassen uns davon nicht ablenken. Ihr Lieben, heute ist ein besonderer Tag, wenn Kinder ganz bewusst gebracht werden, um von Gott gesegnet zu werden, auch wenn sie schon gesegnet sind. Aber das ist ein besonderer Teil, besonderer Zuspruch von dem Segen Gottes. Und ich habe auch diese Predigt natürlich an Kinder angepasst, aber an alle Erziehungsberechtigten, die Kinder haben, die vielleicht schon Großeltern sind, aber auch als Gemeinde. Denn auch als Gemeinde haben wir und tragen wir Verantwortung für alle Kinder, die da sind, die in der Gemeinde aufwachsen. Ich kann mich noch sehr gut an ein Gespräch vor etwa anderthalb Jahren mit einer jungen Frau erinnern. Und diese junge Frau hat mich damals, vor anderthalb Jahren, versucht davon zu überzeugen, dass es günstiger, flexibler ist, einen Hund anstelle eines Kindes zu halten. Sie hat mir versucht, die ganzen Gründe zu nennen, dass man dadurch mehr Freiheit hat, mehr Flexibilität hat. Erstaunlicherweise ist diese Frau vor einigen Wochen auch schwanger geworden, Gott sei Dank. Jetzt hat sie wahrscheinlich ihre Meinung geändert. Aber dieses Gespräch oder diese Meinung, sie war jetzt keine kinderfeindliche Frau, nein, aber jetzt einfach mal im Vergleich. Und interessanterweise, dass diese Meinung ein Stück weit auch die Einstellung der Gesellschaft widerspiegelt in unserer Zeit, was alles mit sich Kinder bringen. Ja, schlaflose Nächte, Stress, Schrei, Frauen nehmen vielleicht zu, was vielen Frauen auch Probleme bereiten und viele anderen Sorgen, nachts aufstehen, unausgeschlafene Kinder und so weiter. Und dazu kommt noch ein Haufen Geld. Ich habe eine kurze Internetrecherche gemacht und nach der Statistik von dem Bundesamt kostet ein Kind von Geburt an bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs, jetzt schreibe Höre und schreibe, 130.000 Euro. Ein Kind kostet 130.000 Euro nach den Angaben von dem Statistischen Bundesamt. Natürlich sind viele sparsamer und können gebrauchte Sachen kaufen, da kommt noch Kindergeld, es kommt dann zum Schluss ein bisschen weniger. Aber wenn ich jetzt an Familie Meister denke, Alla und David, und an Familie Ott, Victor und Andreas, die haben das dreifach geschafft, ja, alle Familien haben drei Kinder. Das heißt, ihr werdet so in 18 Jahren, bis alle Kinder 18. Lebensjahr erreicht haben, etwa 4.000 Euro los. Ja, einfach mal so, 400.000 Euro los. Und das ist viel Geld. Ich habe euch aber nur eine Seite der Medaille geschildert, die Kostenfragen, der Stress, der damit verbunden ist. Aber es gibt auch eine andere Seite dieser Medaille, auf die ich heute besonderen Schwerpunkt legen möchte. Und die Schilderung dieser zweiten Seite der Medaille möchte ich mit einem Bibelvers zeigen oder schildern. Und zwar steht diese Bibelstelle in Psalm 127. Psalm 127, und da heißt es in den fünf Versen, von Salomo ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Ein schöner Psalm, besonders wenn man da genau hinschaut, was da steht. Was lernen wir aus diesem Psalm, aus dem Psalm 127? Die erste Hälfte wird von einem dreimaligen Umsonst bestimmt. Der Segen zum Haus fällt, der Segen zur Sicherheit der Stadt fällt, die Sitzungen werden ellenlang und verlaufen im Sande, wenn der Segen Gottes fällt. Alles im Leben, was wir anfangen, was wir anstreben, welche Ziele wir setzen, wenn es alles um Gott geschieht, dann steht es hier, ist alles umsonst. Das kann zwar kurzfristig uns irgendwie befriedigen oder ein schönes Gefühl geben, uns glücklich machen, aber wenn es um den ohne Herr geschieht, dann hat es keinen langfristigen Bestand. So lesen wir oder so lernen wir das aus diesem Herrn. Aber dann kommt ein Wechsel. Dann dreht sich aber alles um und der Erfolg zieht ein, weil es der Herr seinen Freunden im Schlaf gibt. Zuerst die Kinder, dann die Söhne der Jugendzeit und schließlich den Triumph über die Feinde. Ein Erfolg nach dem anderen bekommen die Freunde des Herrn und das auch umsonst. Interessanterweise, hier gibt es ein Spielwort. Ja? Umsonst machen wir etwas von uns aus, wenn wir uns anstrengen. Wenn der Segen Gottes nicht dabei ist, ist alles umsonst. Aber wenn es von Herrn ausgeht, wenn er uns etwas schenkt, ist es auch umsonst. Das heißt, wir können uns getrost schlafen legen, uns nicht bemühen, uns nicht anstrengen. Der Herr gibt es seinen Freunden umsonst. Wir haben das heute, fällt mir jetzt gerade ein, in der Lektion über den Sturm auf dem See gelesen. Jesus schlief im Boot. Die anderen haben sich bemüht und konnten sich trotzdem nicht retten oder ihre Bemühungen haben nichts gebracht, aber Jesus schlief friedlich. Und so geht es einem Gläubigen, einem Menschen, der an Gott glaubt, der bewusst von Gott den Segen empfängt, er kann ruhig schlafen, denn seinen Freunden gibt der Herr umsonst. Und spannend ist natürlich, was der Herr seinen Freunden gibt oder was der Herr den Gläubigen gibt. Und als erstes steht hier, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Und das ist der Schwerpunkt dieser Predigt. Ich möchte eure Aufmerksamkeit, euren Blick genau auf diesen Vers oder auf diese Aussage lenken. Der Herr, die Kinder sind eine Gabe, ein Geschenk des Herrn. Und wenn ihr, liebe Andreas und Victoria und David und Ala, wenn ihr dreifach Kinder habt, drei Kinder in jeder Familie, dann habt ihr dreifachen Segen oder dreifache Gabe Gottes und Geschenk von Gott bekommen. Und das ist die andere Seite der Medaille, die für uns auch im Leben mit Gott viel wichtiger ist. Nicht die Nebensächlichkeiten, die uns vielleicht manchmal die Freiheit rauben, manchmal uns an der Flexibilität beschränken. Die Kinder sind eine Gabe Gottes. Und ich denke, das ist auch ein ganz bewusster Lernprozess, nicht nur für die Eltern, Großeltern, Geschwister, sondern auch für die Gemeinde, die Kinder Gottes so zu sehen. Denn sie sind uns anvertraut, damit wir in ihrem Leben, in ihrem Aufwachsen, in ihrem Großwerden begleiten, sie beschützen und sie auch segnen. Interessant steht in diesem Vers, dass im Vers 4, wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Und ich habe hier was einfach mal mitgebracht, etwas Anschauliches. Ich sage mal, heute, wenn wir so Pfeile haben, einen Bogen haben, das habe ich jetzt nicht gebracht, oder einen Köcher haben, ist es für manche ein Hobby. Für Kinder ist es vielleicht ein Spielzeug, aber für damalige Zeit, wo der Psalmist diese Worte geschrieben hat, war das etwas ganz Wichtiges. Das war ein Ausdruck der Sicherheit, des Schutzes. Das war auch ein Ausdruck der Stärke und der Kraft. Und der Schreiber sagt, wer seinen Köcher damit gefüllt hat, der kann sicher leben. Der ist im Leben geschützt. Dem kann auch in der Zukunft nichts passieren. Und wenn mal im Tor... Und da steht es, Verhandlungen im Tor oder Streit im Tor. Früher wurden Gerichtsverhandlungen oder so Konflikte, Auseinandersetzungen zwischen Menschen, zwischen Parteien oft in Stadttor oder am Stadttor ausgetragen. Und da heißt es, wer seinen Köcher mit diesen Pfeilen gefüllt hat, und ich habe hier drei, und jede Familie von euch haben diese drei Pfeile, die brauchen sich keine Sorgen zu machen. Auch wenn es dem Vater der Familie vielleicht bei dieser Verhandlung nicht so gut geht, so weiß er, hinter seinem Rücken sind seine Kinder und sie stehen zu ihm. Sie stehen zu ihm und sie geben ihm Kraft. Und auch wenn er finanziell zum Beispiel eine Niederlage erfährt im Leben, so weiß er, das sind Kinder, die sich um ihn in der Zukunft kümmern werden. Heute macht es der liebe Stadt, der sich um die älteren Menschen, die vielleicht am sozialen Minimum leben, kümmern. Aber damals war es ganz wichtig. Aber auch heute sind unsere Kinder, wenn sie natürlich so aufwachsen, dass sie dann auch zu ihren Eltern halten und stehen, ist es ein starker Bund. Und dieser Segen zeigt sich nicht nur in der Zeit, wo Kinder noch klein sind, sondern auch später. Wenn es um die Kinder geht und darum geht, wie sollen sie aufwachsen, welche Werte gibt man den Kindern mit auf ihren Lebensweg, welche Rolle spielen da Eltern, welche Rolle spielt Schule, Gesellschaft, welche Rolle spielt Gemeinde. Und ich denke, dass jeder irgendwo Anspruch erhebt, dass wir als Menschen, die diese Kinder umgeben, die diese Kinder im Leben begleiten, irgendwie so unseren Senf dazu geben wollen. Auch zu Recht, und das ist auch wichtig so, denn wir sind verantwortlich für diese Kinder, die Gott uns schenkt. Und Gott hat diese Kinder, Isabel, Dario und Edward, nicht nur euren Familien geschenkt, sondern auch uns als Gemeinde. Und wir wollen ganz bewusst, ganz behutsam und fürsorglich mit diesen Kindern umgehen. Wenn es aber um die Erziehung geht, denke ich, stellt sich oft die Frage oder die Aufgabe, Kinder zu gehorsamen Wesen zu erziehen. Das spreche ich aus persönlicher Erfahrung als Vater. Aber ich möchte heute etwas unterstreichen, was aus meiner Sicht als Zielrichtung, nicht als Resultat, sondern als Zielrichtung viel wichtiger ist. Und zwar das Vertrauen. Das Vertrauen zwischen dem Kind und den Erwachsenen, zwischen dem Kind und den Eltern, zwischen dem Kind und der Gemeinde. Und da geht es nicht in erster Linie um das richtige Verhalten. Wie verhält sich das Kind? Ob das Kind immer es schafft, so ganz ruhig, ganz still in der Gemeinde zu sitzen, um eh nicht dem Nachbar zu stören, sich auf die Predigt zu konzentrieren. Oder ob das Kind vielleicht ein bisschen schneller geht, als wir es möchten als Erwachsenen. Was als Ergebnis der Erziehung sicherlich wichtig ist. Aber es ist nicht immer punktuell wichtig, darauf sich zu konzentrieren, wie das Kind sich verhält, sondern das Vertrauen zu einem Kind zu schaffen. Und ich will jetzt hier keinen Vortrag über Erziehung halten, aber aus meiner Sicht auch, ich spreche jetzt auch als Vater, denn das ist für mich eine der größten Herausforderungen in dem Zusammenleben mit Kindern. Aber ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die das Thema sehr gut zusammenfasst. Und da kann man nichts mehr hinzufügen. Und ich möchte, dass diese Geschichte nicht nur von Eltern aufmerksam gehört wird, sondern auch von denen, die jetzt schon erwachsene Kinder haben, die vielleicht auch keine Kinder haben, aber mit Kindern in Berührung kommen. Und jeder, der hier sitzt, kommt mit Kindern jedes Alters in Berührung, auf die oder die andere Art und Weise. Deswegen diese Geschichte, die ist ein bisschen länger, aber die Geschichte hat es in sich. Und ich wollte es nicht nacherzählen, weil sie den Sinn, den ich in diesen Versen sehe, in der Bibel sehe und den ich auch selber erkannt habe, unterstreicht. Papa wird darüber sehr wütend sein, sagte meine Mutter. Es war im August des Jahres 1938 in einer Pension in den Catskill-Bergen. An jenem heißen Freitagnachmittag war es uns drei neunjährigen Jungs aus der Stadt sehr langweilig. Wir hatten schon so ziemlich alles gemacht, was man in den Sommerferien auf dem Lande machen kann. Frösche gefangen, Blaubeeren gepflückt und im eisigen Flusswasser gezittert. An diesem unerträglichen, langweiligen Nachmittag wollten wir endlich etwas Aufregendes erleben. Um zu überlegen, was wir anstellen könnten, verkroch ich mich mit Artie und Ele zusammen in die Kühle des Casinos, eines kleinen Gebäudes, in dem die Gäste abends Bingo spielten und sich hin und wieder die Vorführungen eines durchreisenden Zauberkünstlers anschauten. Schließlich kam uns die zündende Idee. Das Casino war uns einfach zu neu. Die Holzbalken und die weiße Gips Verschallung der Wände erschien uns einfach zu perfekt. Wir wollten diesen Eindruck ein wenig mildern und dem Gebäude für alle Zeiten anonym unseren Stempel aufdrücken. Natürlich dachten wir nicht einen Augenblick lang über die möglichen Konsequenzen nach. Wir nahmen eine lange hölzerne Bank und rammten sie wie einen Rammbock in eine Wand. Ein wundervolles Loch blieb zurück, aber nur ein kleines. Also wiederholten wir das Ganze noch einmal und dann noch einmal. Anschließend betrachteten wir außer Atem, wie schwitzend unser erstes wirkliches ansehnliches Loch. Die Aktion hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir uns völlig von unserer Idee mitreißen ließen und weitermachten. Nach einer Weile war kaum noch ein Stück Wand unbeschädigt. Noch bevor wir auch nur eine Spur Gewissensbisse bekommen hatten, tauchte plötzlich Mr. Biolos, der Besitzer, in der Eingangstür des Gebäudes auf. Er war außer sich vor Wut. Wenn unsere Väter abend aus der Stadt kämen, würde er ihnen Bescheid sagen und dafür sorgen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan würde. Dann informierte er zunächst einmal unsere Mütter. Meine Mutter war der Meinung, was ich getan hätte, sei so ungeheuerlich, dass sie es meinem Vater überlassen müsse, mich zu bestrafen. Und Papa wird darüber sehr wütend sein, kündigte sie mir an. Um 6 Uhr hatte sich Mr. Biolos auf dem Zufahrtsweg positioniert und wartete grimmig auf das Eintreffen unserer Väter. Hinter ihm drängte sich ein ebenfalls wütenden Gäste wie beim Fußballspiel auf den billigen Stehplätzen auf der Veranda vor ihrem Bingo-Palast. Sie hatten gesehen, was aus ihrem Kaiser nur geworden war und wussten, dass sie diesen Anblick nur für den Rest des Sommers ertragen mussten. Auch sie forderte nachdrücklich Gerechtigkeit. Artie, Eli und ich hatten uns jeder einen unauffälligen Platz gesucht, vorsichtshalber nicht zu weit von unseren Müttern entfernt. Wir warteten. Artis Vater traf als Erster ein. Nachdem Mr. Biolos ihm die Neuigkeit mitgeteilt und ihm das verwüstete Casino gezeigt hatte, zog er bedächtig seinen Gürtel aus der Hose und drosch dann mit nicht zu übersehenden Routine auf seinen schreienden Sohn ein. Natürlich unter den sichtlichen beifälligen Blicken der gehässigen Menge, zu der sich die ansonsten immer so freundlichen Gäste verwandelt hatten. Als Nächster traf Elis Vater ein. Nachdem auch er gehört und gesehen hatte, was sein Sohn zusammen mit uns beiden anderen angerichtet hatte, wurde er so wütend, dass er ihn mit einem Schlag gegen den Kopf zu Boden streckte. Elli lag weinend im Gras, doch sein Vater trat ihn weiter gegen die Beine, in den Hintern und in den Rücken. Als der Sohn aufstehen versuchte, trat der Vater ihn erneut. In der Menge wurde gemurmelt, daran hätten die Kinder vorher denken können. Unkraut vergeht nicht. Macht euch keine Sorgen, ich wette, die machen so etwas nie wieder vergessen. Und auch nie wieder machen. Ich schaute mir alles an und fragte mich, was mein Vater wohl tun würde. Er hatte mich noch nie in meinem Leben geschlagen. Ich wusste, dass andere Kinder von ihren Vätern geschlagen wurden, hatte gesehen, dass einige meiner Schulkameraden mit blauen Flecken zur Schule kamen und manchmal hatte ich sogar abends aus einigen Häusern in unserer Straße Schreie gehört. Doch das waren eben immer diese anderen Kinder, ihre Familien. Und warum und wie es an ihre blauen Flecken gekommen waren, war mir immer völlig unklar gewesen, bis jetzt. Ich schaute zu meiner Mutter hinüber. Sie war offensichtlich sehr aufgewühlt. Sie hatte mir schon vorher klargemacht, dass ich eine Art Verbrechen begangen hatte. Bedeutete dies, dass von jetzt ab auch für mich Prügel an der Tagesordnung waren? Dann tauchte mein Vater in unserem Chevy auf. Er bekam gerade noch mit, wie Eli von seinem Vater über die Eingangstreppe ins Haus gezogen wurde. Er stieg aus dem Auto, offensichtlich überzeugt, so glaubte ich, dass Eli die Strafe verdient haben musste. Mir wurde schwindelig vor Angst. Mr. Biolos begann mit seiner Ansprache. Mein Vater hörte ihm zu. Sein Hemd war schweißnass. Ein feuchtes Taschentuch hing um seinen Hals. Feuchte Witterung machte ihm immer sehr zu schaffen. Ich schaute zu, wie er Mr. Biolos in das Casino folgte. Mein Vater, stark und prinzipientreu, verschwitzt und sichtlich bedrückt, was möchte er über alles das denken? Als sie aus dem Casino zurückkamen, schaute mein Vater zu meiner Mutter hinüber und rief ihr ein leises Hallo zu. Dann sah er mich und warf mir einen langen, ausdruckslosen Blick zu. Während ich noch versuchte, diesen Blick zu deuten, wandte er sich vor mir ab und schaute die Menge an, schweifte von Gesicht zu Gesicht. Dann stieg er zum allgemeinen Erstaunen wieder in das Auto und fuhr davon. Niemand, nicht einmal meine Mutter, konnte sich vorstellen, wohin er fahren mochte. Eine Stunde später kam er zurück. Auf dem Dach des Wagens war ein Stapel Gipsplatten befestigt. Beim Aussteigen hielt er eine Einkaufstüte in der Hand, aus der ein Hammerstiel herausragte. Ohne ein Wort zu sagen, löste er die Befestigung der Platten und trug sie nacheinander ins Casino. An diesem Abend tauchte er nicht mehr auf. Während des Abendessens, das ich zusammen mit meiner Mutter schweigend verbrachte, und während des ganzen weiteren Freitagabends bis spät in die Nacht hinein, hörte ich, jeder konnte es hören, den stetigen Hammerschlag meines Vaters. Ich stellte mir vor, wie er schwitzte, sein Abendessen versäumte, die Gesellschaft meiner Mutter vermisste und immer wütender auf mich wurde. Würde morgen der letzte Tag meines Lebens sein? Es war 3 Uhr nachts, als ich endlich einschlief. Am nächsten Morgen erwähnte mein Vater mit keinem Wort, was am Vortag geschehen war. Er ließ auch keine Spur von Wut erkennen und verhielt sich mir gegenüber in keiner Hinsicht zurückweisend. Wir verbrachten einen ganz normalen Tag zusammen, er, meine Mutter und ich, unser normales, angenehmes Familienwochenende. War er wütend auf mich? Und ob er das war? Doch zu jener Zeit, zu einer Zeit, in der viele seiner Generation es noch als ein von Gott gegebenes Recht ansehen, ihre Kinder körperlich zu züchtigen, war es in seinen Augen ein kriminelles Vergehen, die eigenen Kinder zu schlagen. Ihm war klar, dass sich Kinder, wenn sie geschlagen werden, an den Schmerz erinnern, auch wenn sie den Grund für die Schläge längst vergessen hatten. Jahre später wurde mir klar, dass es für ihn unvorstellbar gewesen wäre, mich zu demütigen. Anders als die Väter meiner Freunde hatte er nichts für Rache und öffentliche Demütigung übrig. Dennoch hatte mein Vater mir eine Lektion erteilt. Ich habe die Ungeheuerlichkeit meiner Zerstörungswut an jenem heißen Augustnachmittag nie vergessen. Und ich werde auch nie vergessen, dass mir an jedem Tag erstmal klar wurde, wie tief ich ihm vertrauen konnte. Ihr Lieben, vielleicht fragt sich einer der andere, warum liest du uns vor? Keiner von uns macht das, keiner schlägt die Kinder. Ich habe vieles über Erziehung gelesen, als Vorbereitung auf Empfang unserer Kinder, aber auch jetzt in fast 6 Jahren, wo ich Vater bin. Ich habe vieles gelesen, aber diese Geschichte hat für mich persönlich das auf den Punkt gebracht, was es heißt, ein Kind zu erziehen. Was es heißt, ein Kind so zu erziehen, dass das Kind später zurückschaut und sagt, mein Vater, meine Mutter haben mich nie demütigt. Sie haben mich so erzogen, dass ich ihnen absolut voll vertrauen kann. Ich meine, wir schlagen die Kinder nicht, vielleicht auch fast nicht oder selten oder ab und zu. Ich weiß es nicht, wie es bei euch ausschaut oder bei euch ausschaute. Aber es gibt auch andere Methoden, das Kind dahin zu bringen, wo ich es haben möchte. Durch Manipulation, durch Angst, durch Ablehnung, durch unnötigen Grenzen, die wir Kindern setzen können. Es gibt viele Methoden. Und ich bin als Vater oft geneigt, zu diesen Methoden zu greifen. Aber ich denke, als Eltern, als Vater, als Mutter bin ich dann gesegnet, auch später langfristig gesegnet, wenn ich es geschafft habe, zu meinen Kindern so ein Vertrauen aufzubauen, dass wir miteinander leben und glücklich sind, ohne dass der andere sich seinen Eltern unterwerfen muss oder Angst haben muss, ungehorsam zu sein, weil es dann eine Konsequenz gibt. Und ich wünsche, dass wir es lernen, dass ich kann es von mir nicht sagen und ich denke, keiner von uns kann sagen, dass wir es können, aber wir können das ganz bewusst lernen, uns auf diesen Weg zu machen, unsere Kinder so zu erziehen, unsere Kinder so zu sehen, dass sie von klein auf schon einen Wert haben, eine Würde haben und dass wir dafür Verantwortung tragen, diese Würde zu schützen, diese Würde zu bewahren und in diese Kinder zu investieren, Liebe, Vertrauen und Fürsorge. und ich wünsche uns dabei Gottes reiches Segen. Wir werden jetzt Bilder sehen, Bilder mit Musikhintergrund, und wenn es möglich ist, können wir vielleicht die Jalousien verdunkeln. Und ich mache hier vorne Licht aus, dass wir schon diese wenige Monate, wie Kinder herangewachsen sind, mal sehen, und lehnt euch zurück und genießt einfach diesen Anblick. Ich werde erstmal, die Damen haben natürlich Vorrang, erstmal kommt Isabel mit ihren Bildern und dann kommen Dario und Edward. Interessant, Isabel ist am 8.8.2015 auf die Welt gekommen. Und die Zwillinge, der Dario und Edward, am 9.9. Ja, interessant, dass Monat, Tag und Monat gleiche Zahl haben. Genau, jetzt sehen wir die Bilder von Dario und Edward. Für die leise Musik, es lässt sich jetzt technisch nicht anders lösen. Aber ich denke, wenn wir leise sind, dann können wir das gut hören. Genau, ich hoffe, dass diese Bilder in unserem Gedächtnis für längere Zeit bleiben. Denn die Kinder verändern sich so schnell. Und ich hatte mit Allah, Meister dieser Woche, so kurzes Gespräch gehabt. Man sagt, man hält dieses Kind ein paar Monate später, wenn das Kind dann ein, zwei Jahre ist, dann klappt es nicht mehr so einfach. Ja, dass du, also ich kann jetzt meinen Sohn nicht so oft, wie ich das möchte, in den Armen halten. Das mag er nicht so sehr. Ja? Er möchte was anderes machen. Deswegen, so diese kleinen Kinder, so wie sie sind, noch so unbeschützt, wo sie noch unsere Hilfe, unsere Zuneigung brauchen, ganz stark, dass wir diese Bilder bei uns im Kopf einfach abspeichern. Jesus hat gesagt, lasse die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Und die Mütter haben Kinder zu Jesus gebracht, damit er sie segnet. Und das hat Jesus auch getan. Und wir als Adventgemeinde weltweit praktizieren ganz bewusst keine Kindertaufe, sondern Erwachsenentaufe. Aber wir wollen auch ganz bewusst Zeichen setzen, dass Kinder uns wichtig sind. Und wie Jesus Kinder damals gesegnet hat, das lesen wir im Bericht in der Bibel. So wollen wir auch heute diesen Kindern den Segen Gottes zusprechen. Und Gott hat diese Kinder schon gesegnet und diese Familien mit diesen Kindern. Aber wir wollen es nochmal ganz bewusst öffentlich hier vorne machen, und ich lade jetzt die Eltern mit ihren kleinen Babys nach vorne ein. Wir werden hier vorne ein Segensgebet sprechen und bitten die Gemeinde, währenddessen aufzustehen und stehen zu bleiben. Unser Vater im Himmel, wir sind dir unendlich dankbar, Herr, dass du Leben gibst. Wir danken dir für diesen wundervollen kleinen Kinder, für Isabel, für Dario und für Edward, die du den Eltern geschenkt hast. Himmlischer Vater, wir dürfen immer wieder sehen, dass du Schöpfer bist, dass du Leben schenkst, Herr, und dass wir es dankbar von deiner Hand erhalten können. Himmlischer Vater, wir wollen dich an dieser Stelle ganz bewusst bitten, dass du den Eltern, Allah, David, Victoria und Andreas, ganz bewusst Kraft gibst, Herr, für die Herausforderungen des Alltages, sich um die Kinder zu kümmern, ihnen Liebe zu schenken, in Geduld. Herr, dass sie lernen, von klein auf ihren Eltern zu vertrauen und dadurch auch dir zu vertrauen. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du Eltern die Weisheit schenkst, die Kinder vor Gefahren in dieser Welt zu schützen. Und weil du selbst Gott und Schöpfer bist, bitten wir auch dich, Herr, ganz bewusst, dass du diese Kinder schützt auf ihrem Lebensweg. Herr, du weißt, was ihnen auf ihrem Lebensweg begegnen wird. Und wir bitten dich, Herr, beschütze und bewahre sie, Vater. Herr, wir bitten dich auch ganz bewusst für Großeltern, für Tanten, für Onkel, für Geschwister und auch für die Gemeinde, dass auch wir diese Kinder in Liebe begleiten. Und so legen wir diese Kinder in deine Hände und danken dir, Herr, dass du sie reichlich gesegnet hast. Wir bitten dich alles im Namen von Jesus Christus. Amen.